Übermorgen wird der jetzige Papst Franziskus die ganze Menschheit unter den Schutz der Gottesmutter stellen. Das ist etwas Besonderes, wird sie der Gottesmutter von Fatima weihen und hat deswegen eigens die Fatima-Statue aus Fatima nach Rom schaffen lassen. Auch einige Mitbrüder aus Heiligenkreuz sind aus diesem Anlass dorthin gepilgert. Abt Maximilian wird die Weihe in der Abtei Heiligenkreuz eben vollziehen. Und auch ich möchte am Ende ein entsprechendes Weihegebet formulieren. Die Weihe der ganzen Menschheit an die Gottesmutter ist nichts Neues. Das hat es erstmals 1942 gegeben, mitten im Zweiten Weltkrieg. Pius XII. Hat das 25 Jahre nach dem ersten Erscheinungstag von Fatima getan. Ein zweites Mal geschah das unter Paul VI., kurz vor Abschluss des Zweiten Vatikanums 1964. Und Johannes Paul II. Hat das mehrmals getan, erstmals 1979, dann ein Jahr nach dem Attentat auf ihn 1982 und dann ein drittes Mal zwei Jahre später 1984 in Rom, wozu er auch die Statue von Fatima holen ließ, wie der jetzige Heilige Vater. Und ich denke, so eine Weihe ist etwas Besonderes. Viele Menschen werden sie im Geiste mitvollziehen können, aber viele Menschen auch nicht. Aber wenn der Papst das für die ganze Menschheit stellvertretend tut, dann hat es, denke ich, ein entsprechendes Gewicht. Und auch wir wollen uns bewusst so ganz auf die Seite der Gottesmutter stellen. Sie ist jene, die der höllischen Schlange den Kopf zertreten hat. Auf ihrer Seite ist die Seite Gottes und es ist bewusst, es ist wichtig, sich bewusst, auch innerlich, immer wieder neu dazu entscheiden, sich auf die Gottes zu stellen. Liebe Schwestern und Brüder, ich möchte Ihnen heute einige Worte über die Mutter vom guten Rat sagen. Und vielleicht denken Sie, ach, ist das langweilig. Es gibt doch so viele interessantere Themen, zum Beispiel jetzt Limburg, wo so vieles mit dem Bischof dort in Bewegung ist. Warum sagt er dazu nichts? Ich muss Ihnen sagen, die Presse berichtet so viel darüber und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Man hat den Eindruck, da wird nicht ganz objektiv berichtet, sondern es geht auch in Richtung ein weniger Treibjagd auf eine Person, aber wir werden sehen, wie sich das alles entwickelt. Und Sie könnten auch fragen, warum berichtet er nicht über den neuen Papst? Er hat ja auch eine ganz, ganz lockere Art, einfach uns Dinge zu sagen, wo dann viele Menschen erstmal ganz erstaunt sind. Nein, ich möchte ganz bewusst etwas über die Mutter vom guten Rat sagen, denn ich selber habe eine persönliche Beziehung zu ihr. Meine Berufung hängt mit der Mutter vom guten Rat zusammen. In der Nacht vom 5. auf 6. Januar 1997 machte ich ein Versprechen, ein Gelübde, nachdem ich 6 Jahre lang intensiv mich gefragt habe, in welche Richtung soll es gehen. Es ist also ein langer Weg schon gewesen. Und damals versprach ich, ich mache eine Wallfahrt zu Fuß zur Mutter vom guten Rat. Es gibt es auch bei uns in Bayern, in Würth an der Isar, 220 Kilometer. Und sage und schreibe, nach diesem Gelübde, nach diesem Versprechen, habe ich damals Klarheit bekommen. Ein Zeichen, von dem ich auch heute noch überzeugt bin, dass es einen übernatürlichen Charakter hatte. Es ist mir aber zu kostbar, das hier eben preiszugeben. Und jetzt bin ich wieder in einem Bistum, wo der Mutter vom guten Rat angestellt, anheimgestellt worden ist. Die Mutter vom guten Rat ist ein fest eingefügter Titel in der lauretanischen Litanei seit 1903. Papst Leo der 13. hat es damals veranlasst. Und das Originalheiligtum Mutter vom guten Rat ist in einem kleinen Dörfchen in der Nähe von Rom namens Genacciano. Und das kennt man vor allem, das ist ein ganz liebliches Bild, wo das Jesuskind, der Madonna, der Gottesmutter, in den Ausschnitt greift. Immer wenn Sie dieses Bild sehen, ist das das von der Mutter vom guten Rat. Auch Päpste sind dorthin schon gewallfahrtet. Im Evangelium hören wir heute zu diesem Festtag die Hochzeit von Kana. Liebe Schwestern und Brüder, nirgends, glaube ich, auf der ganzen Welt wird eine Hochzeit so ausgiebig gefeiert wie im Orient. Dort feiert man nicht nur ein, zwei oder drei Tage, sondern eine ganze Woche lang herrscht dort Freudenstimmung. Und das Schlimmste, was bei einer Hochzeit passieren kann, ist, wenn die Braut die Ringe vergisst, beziehungsweise der Bräutigam. Das ist in Heiligenkreuz schon ein paar Mal vorgekommen. Es gibt noch andere Missgeschicke, die sind auch hier schon passiert, wo dann die Braut alleine draußen gestanden ist und wo dann schon der Hochzeitsmarsch dann angefangen hat zu spielen und es war kein Einzug. Mir ist schon etwas einmal in der Steiermark passiert, bei meiner ersten Hochzeit auch ein Missgeschick. Da habe ich kurz nach der Trauung in der Heiligen Messe dann das junge Paar aufgefordert, dass sie sich jetzt küssen dürfen. Und die beiden haben nicht mehr aufgehört. In Kana ist noch etwas Schlimmeres passiert. Der Wein ist ausgegangen. Das ist wirklich eine Katastrophe und das kann eigentlich zwei Gründe haben. Entweder das junge Paar war arm, konnte sich nicht entsprechend genügend leisten, aber das eher nicht anzunehmen. Oder das Zweite, sie haben sich einfach ganz schrecklich verkalkuliert. Und sie haben nicht mit dieser Menge von Gästen gerechnet. Ich denke, Jesus und seine Mutter waren eingeladen und sie haben einfach auch noch die Apostel mitgebracht. Und wenn das jeder so gemacht hat, dann konnte man schlecht kalkulieren. Der Wein ging aus, eine Katastrophe. Und dann schauen wir, was passiert. Maria ist die Erste, die die Verlegenheit der Brautleute bemerkt. Sie ist die Erste. Sie ist ganz aufmerksam. Und so zeigt sie sich als eine Schwester von uns, eine ganz und gar aufmerksame Schwester für die Not der Menschen, für unsere Verlegenheiten, für unsere Schwächen. Das ist Maria, sie sieht deine Not, sie sieht deinen Kummer, sie sieht deine Krankheit. Und daraufhin geht sie zu Jesus mit einem großen Vertrauen. Und sie geht zu ihrem Sohn und obwohl dieser noch kein Wunder vollbracht hat, kommt sie mit dieser Bitte zu ihm. Und sie macht ihn auf diese peinliche Situation aufmerksam. Und dann kommt eine ganz entscheidende Stelle. Jesus gibt eine schwierige Antwort und sie wurde ganz verschieden auch übersetzt. Das Griechische heißt einfach Timoi Kaisoi, was mir und dir. Wie immer man das auch übersetzt, es bleibt dieser ablehnende Ton Jesu gegenüber seiner Mutter doch erhalten. Und die Einheitsübersetzung textet es dann so, was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und in diesem Moment passiert ganz Gewaltiges. Das ist für mich der wichtigste Moment in diesem Evangelium. Maria bekommt keine erhörende Antwort Gottes, eher ablehnend. Und da treffen wir uns auch wieder. Wir kommen oft mit unseren Bitten zu Gott und scheinbar werden wir nicht erhört. Es kommt ein Vakuum, wir bekommen keine Antwort, die uns befriedigt. Und so ist es auch Maria gegangen. Und die Kirche sagt, in diesem Moment ist Maria zutiefst im Glauben geprüft worden. Und auch darin ist die Gottesmutter uns eine echte Schwester. Auch sie hat diese Not durchlitten, nicht erhört zu werden, nicht sofort erhört zu werden. Liebe Schwestern und Brüder, Maria ist die Hörende und sie ist die zugleich Betende. Sie ist ganz auf den Willen Gottes ausgerichtet. Und sie ist lange Jahre eingeübt in dieser lauschenden, in dieser ganz auf den Willen Gottes fixierten Haltung. Und dann kommt es. Sie legt alles in die eine Waagschale. Sie setzt alles auf die eine Karte. Jesus hat bis dahin noch kein Wunder gewirkt und er ist auch nicht nach Kana gekommen, um ein Mirakel zu wirken. Sie setzt alles auf die eine Karte und sagt zu den Jüngern, was er euch sagt, das tut. Ein grenzenloses Vertrauen in Jesus. Und deswegen ist sie die Mutter des guten Rates. Sie verweist auf Jesus, was er euch sagt, das tut. Ich glaube, Jesus war über dieses grenzenlose Vertrauen seiner Mutter vielleicht selber überrascht, aber zumindest zutiefst berührt. So berührt, dass er, obwohl er gar nicht gekommen ist, dieses Wunder zu wirken, dann dieses Wunder gewirkt hat. Und er verwandelt großartig, großzügig. Wenn er etwas tut, dann immer überschäumend. Und er verwandelt einfaches Wasser in kostbarsten Wein. Liebe Schwestern und Brüder, bei Gott ist alles möglich. Und wenn wir auch seine Wege nicht verstehen, Gott macht keine Fehler. Gott macht keine Fehler. Er sehnt sich nach unserem Vertrauen in seine unendlichen Möglichkeiten. Und manchmal denken wir, ja, wie soll das passieren? Ich habe keine Hoffnung mehr. Nein, er will, dass wir dieses Vertrauen haben in seine unbegrenzten Möglichkeiten. Frank Duff sagt, es gibt keine Misserfolge, es gibt nur aufgeschobene Erfolge. Wir dürfen nicht aufhören, Gott unser Vertrauen zu schenken. Und die Heilige Schrift sagt, der Ratschluss eines Freundes erfreut das Herz im Buch der Sprüche. Und je weiser eine Freundin oder ein Freund ist, desto mehr kann man auf einen solchen Rat bauen. Liebe Schwestern und Brüder, fast jede Woche klopft zurzeit jemand bei uns im Kloster an, möchte eintreten, alle Altersklassen. Und dann nach so einem persönlichen Gespräch sage ich den Menschen, gibt es jemand in deinem Bekanntenkreis, den du schätzt, zu dem du aufschaust, der deine Familie kennt, deine Biografie? Und dann frag ihn doch einmal, ob er sich es bei dir vorstellen kann, dass du ein Ordensleben beginnst. Und von so einem Menschen bekommt man in der Regel auch einen weisen Rat. Und wie viel mehr ist die Gottesmutter eine Ratgeberin, die so ganz nahe bei Jesus war, hier auf Erden, und jetzt im Himmel noch viel näher bei ihm ist und die immer den Willen Gottes zu erforschen suchte. Deswegen kann Maria uns einen wirklich guten Rat geben. Sie kennt unser Leben, sie kennt unsere Biografie, sie kennt unsere Familie, unsere Nöte. Maria ist wirklich eine gute Ratgeberin.